Bevor ich starte, möchte ich euch Anteil geben an einem netten Text, den ich gefunden habe von Pfarrer Sidney Lying aus Irland. An alle Nicht-Kirchengänger, die sich noch waschen. Also ich weiß, es ist das falsche Publikum, ihr seid ja da, aber vielleicht ganz gute Argumente für Leute, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Kirche. So. 8 Gründe, warum ich mich niemals wasche. Wasche, Kirche gehen, okay? Erstens, als Kind wurde ich zum Waschen gezwungen. Zweitens, Menschen, die sich waschen, sind Heuchler. Sie glauben, sie seien sauberer als andere Menschen. Drittens, es gibt so viele Seifensorten. Ich wüsste nie, welche die richtige für mich ist. Viertens, ich habe mich früher gewaschen, aber es wurde langweilig. Da habe ich damit aufgehört. Fünftens, ich wasche mich immer noch, aber nur zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Ostern. Sechstens, keiner meiner Freunde wäscht sich. Siebtens, ich bin noch zu jung, wenn ich älter und schmutziger bin, dann wasche ich mich vielleicht. Und achtens, Leute, die Seife herstellen, sind immer nur hinter dem Geld her. Soweit. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, was für ein Thema zu einem heiligen Leben berufen. Ich weiß nicht, was dieser Titel in dir auslöst. Je nachdem, an was du denkst. Heiligkeit ist ja oftmals negativ besetzt. Wir reden gern vom Scheinheiligen, tu nicht so heilig, obwohl du es nicht bist. Ja? Oder da sagt einer, du bist mir ein komischer Heiliger, zum Beispiel. Vergehen und Fehler rechtfertigen Menschen oft mit dem Satz, ich bin nicht so heilig. Ja? Manche denken, Heiligkeit hat zu tun mit langen Roben. Also ich bin ganz besonders heilig, weil ich eine lange Robe habe. Zum Beispiel Sandalen oder Bärten, kein Sex, keine Witze, Stunden des Gebets, Fasten und Steinzellen. Nun andererseits sagen wir auch gerne, das ist mir besonders heilig und meinen damit, das ist mir konkurrenzlos wichtig, wertvoll. Was bedeutet nun Heiligkeit in Bezug auf unser christliches Leben? Wie wird Heiligkeit in der Bibel verwendet? Heilig sein heißt herausgenommen sein, abgesondert sein für Gott und Teil an seinem Wesen zu bekommen. Also abgesondert für Gott und seine Absichten und Teil an seinem Wesen bekommen. In der Bibel ist zunächst Gott allein heilig, ganz anders als alles andere und jeder andere, getrennt von allem Unreinen. Gleichzeitig ist er der vollkommene Gute, die vollkommene Güte. Wir werden ihn nie verstehen und doch sind wir berufen, ihn zu kennen. Wir sind von ihm unterschieden und doch will er uns die Qualität geben, die ihn von uns unterscheidet. Das Thema ist tatsächlich nicht eines, von dem wir sagen können, naja gut, jetzt Heiligkeit, nächstes Thema. Ist nicht so wichtig, sondern ein sehr wichtiges Thema. In dem Text von heute schreibt Petrus zu der Gemeinde, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein mit eurem ganzen Wandel. Und in 1. Thessalonicher schreibt auch Paulus, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Zwei Worte sind mir aufgefallen im Petrus Kapitel im Vers 13 gleich zu Beginn heißt es darum. Und dann später im Vers 18 heißt es denn, ja. Beide Worte weisen auf den Grund hin. Wenn ein darum steht, dann fragen wir warum. Also warum darum? Das warum steht davor, der Grund. Und wenn ein denn kommt, dann wird weiter begründet. Und der Grund der Heiligkeit liegt nicht in uns. Grund und Befähigung von Heiligkeit ist in Gott zu finden. Und darum heißt die Predigt zu einem heiligen Leben berufen. Erstens, weil wir teuer erkauft sind. Zweitens, weil wir eine neue Natur bekommen haben. Drittens, weil wir durch Gnade dazu befähigt wurden und werden. Und dann einen vierten Nachklang, wie können wir in Heiligkeit wachsen? Also zum Ersten, weil wir teuer erkauft sind. Das heilige Leben, zu dem wir berufen sind, die Gnade, auf die wir unsere ganze Hoffnung setzen sollen, wie Petrus schreibt, wird konkret und hat den Ursprung in dem, was Jesus Christus für uns bereits getan hat. Gott hat alles, so schreibt Petrus, vor Grundlegung der Welt in Ewigkeit geplant. Das Kreuz ist tatsächlich kein Unfall. kein menschliches Missgeschick. Es ist nicht Gottes Plan B, jetzt haben sie es nicht geschafft, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Nein, so war es nicht, sondern längst vorgedacht, längst geplant, längst von Gott gewollt. Das heilige Leben hat seinen Grund im und Ursprung im Loskauf. Nun, hier ist das Bild von Sklaven und Kriegsgefangenen. Sie konnten losgekauft werden. Und unser Loskauf oder dieser Loskauf der Sklaven und der Kriegsgefangenen geschah mit Geld. Und hier zerbricht das Bild. Denn wir sind mit Blut erkauft, schreibt Petrus, mit teurem Blut Jesu Christi. Hier verwendet Petrus das nächste Bild, nämlich die heilschaffende Bedeutung des Kultes, des Opfers. Es kommt alles aus dem Alten Testament, hat sich erfüllt in Christus. Jesus hat sich ja selbst bezeichnet als das Lösegeld für die vielen. Und oftmals wird dieses Bild von den Schreibern des Neuen Testaments verwendet. Warum? Sünder sind nicht unfrei. Paulus sagt erstmal, wir sind alle Sünder. Ja, also wir können nicht sagen, der Sünder ist unfrei, sondern alle Menschen unter diesem Himmel sind Sünder. Und es ist nicht so, dass ein Sünder jederzeit aus dem Sumpf der Sünde, aus der Gottesferne, sich aus der Schuld befreien könnte. Er steht nicht auf dem Nullpunkt. Was jeder gewesen ist, was ich gewesen bin, was ich unterlassen habe, was ich gesagt oder gedacht habe, hat Geschichte gemacht. Und das Belastendste ist, wir haben das Herrenrecht Gottes bestritten, dass Gott Herr ist. Viele Menschen sagen, ja, was habe ich? Ich habe nichts gegen Gott. Aber ich lebe mein Leben, wie ich will. Also wir bestreiten, dass Gott der Herr ist. Und Aufständige oder der Aufständische, der jeder von uns ist, kann nicht einfach wieder legitimer Träger von staatlicher Gewalt werden. Wer abfällt, der steht auf der anderen Seite, ob er will oder nicht. Und das ist das Unheimliche. Paulus spricht davon, dass Gott die Menschen dahin gegeben hat, in ihren Abfall. Das Neue Testament spricht von den Mächten des Verderbens, die an uns wirken. Wir sind dahin gegeben und völlig hilflos, aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind erkauft, losgekauft, freigekauft, losgekauft von einem sinnlosen, gottfernen Leben, von einem verderblichen Leben, wie durch das makellose Lamm, das Jesus ist. Jesus ist nicht bloß der Kämpfer für eine gute Sache, für die Freiheit vielleicht, ja, sondern sein Opfer bewirkte Sühne. Und damit ist die Sünde mit ihren Folgen ernst genommen. Gottes Anspruch auf Heiligkeit ist bewahrt geblieben dadurch. Der Konflikt wurde ausgetragen und die Schuld wirklich ausgeräumt. Nicht mal so ein oberflächliches, nur Gott hätte uns auch anders vergeben können. Wissen wir ja nicht, ja, wie. Aber offensichtlich war es notwendig. Offensichtlich ist das Problem ganz viel tiefer, als wir oft denken. Nun, was will Petrus hier sagen? Er will sagen, euer Leben ist kostbar. Ihr gehört zu Gott. Ihr seid jetzt frei von allem Belasten, denn nun glaubt an diese Freiheit. Starrt nicht wie gebannt auf die Zwangsläufigkeiten eurer Sünde. Seid nicht mehr traurig über die scheinbare Ergebnislosigkeit eurer täglichen Mühsal. Lasst euch nicht mehr einschüchtern. Ihr seid jetzt heilig gemacht. Das ist euer neuer Stand, weil ihr teuer erkauft seid. Zu einem heiligen Leben berufen, weil ihr teuer erkauft seid. Das gilt für uns. Zweitens, weil wir eine neue Natur haben. Wenn wir uns freikaufen lassen, das Glauben und Annehmen, dass Jesus Christus unser Retter und Herr ist, wenn wir die Taufe ernst nehmen und sagen, jawohl, Gott, ich will mit dir leben. Ich kann gar nicht mehr ohne dich. Ich will, dass du mein Leben bestimmst. Wenn wir das tun, dann ist in uns etwas passiert. Im Vers 13 steht darum, ja, erinnern uns, und im Folgenden gibt es einige Aufzählungen, wie wir uns zu verhalten sollen. Warum? Das darum fragt nach dem Warum. Weil Gott uns, Vers 3, in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Durch die Erlösung sind wir auch teilhaftig geworden von Gottes Natur. Und das ist ein Geheimnis. Gottes Geist lebt in uns, in den Gläubigen. Wir sind sozusagen ein Geist in Christus, mit Christus. In der Ehe oder also sozusagen im Schöpfungsbericht heißt es, und die zwei werden eins, also Mann und Frau werden eins, sie werden ein Fleisch sein. Ja, das ist eine besondere Einheit. Und Paulus sagt, so ist es mit Gott. Wenn wir Kinder Gottes werden, sind wir ein Geist mit Christus. Und weil wir eine neue Natur haben, sollen wir uns jetzt nicht mehr den alten Begierden hingeben, die uns versklaven. Paulus lehrt uns im Römerbrief, Kapitel 12, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen, sondern unser Denken erneuern. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass wir nicht mehr zum Schema dieser Welt, zu unserem eigenen Schema, wie wir gelebt haben, in unheiligen Begierden, Strebungen, Tendenzen, Trends leben. Die Welt ist das, wo wir herkommen. Und da gab es einen Bruch. Christen unterscheiden sich von dem, was sie von Hause aus, von Geburt aus waren und was die Kinder dieser Welt immer noch sind. Und das dürfen wir jetzt nicht falsch ausdrücken, ja, oder falsch verstehen. Wenn wir uns unterscheiden, weil wir eine neue Natur haben, das ist übernatürlich, dann bedeutet es nicht, dass wir uns gleichgültig oder gehässig abwenden von Menschen oder von dieser Welt oder uns gar über oder erheben. Nun, wenn wir so denken, und so denken ja die meisten, ich bin nicht besser als andere, nein, bin ich nicht, aber ich bin neu geboren, ja, dann ist die Gefahr, dass wir uns möglichst anpassen an die christliche Umgebung. Da ist auch wieder was Wahres dran, weil wir ja nicht die potenziellen Neinsager sind als Christen oder Weltverächter gar sind. Unser Blick muss auf Jesus gehen. Er war voll in der Welt, aber eben heilig. Nicht von dieser Welt, von Gott her. Und genau dazu sind wir auch berufen, in diese Spannung hinein, dass wir uns der Welt verpflichten und uns gleichzeitig, dass wir auf Distanz bleiben. Vielleicht so wie Botschafter sind, ja. Ein Botschafter kann nicht einfach sich komplett eins machen mit dem Land, in dem er jetzt Botschafter ist, sondern ihm muss klar sein, wo er herkommt, was er hier vertritt. Wir sind also ausgesondert für Christus. Wir haben eine neue Verfassung in uns, eine neue Denkart, eine neue Gesinnung, und zwar von Gott her. Das Leben mit dem Auferstandenen eröffnet uns einen ganz neuen Horizont. Wir haben neue Maßstäbe für die Bewertung der Welt und unseres eigenen Lebens. Wir sind auch nicht mehr autonom. Ich bin nicht mehr als Tommy Bachmann autonom, kann machen, was ich will. Ich stehe unter Gott und seinem Urteil. Aber gerne. Warum? Weil ich da nicht mehr unter dem Urteil von Menschen stehe und dieser Welt. Wir sind Menschen des Gehorsams, weil wir gerne auf die Stimme des guten Hirten hören, weil wir von ihm geleitet werden. Wir haben eine neue Natur bekommen und sind deswegen heilig, Gott verantwortlich. In unserem Geist, und das ist jetzt das Geheimnis, sind wir bereits vollkommen wie Jesus. Unser Geist, der eins ist mit Christus, wir sind vollkommen wie Jesus. Aber eben nur im Geist, und das muss sich jetzt auswirken und sichtbar werden in unserem Lebensstil, in unserer Seele, in unserem, wie wir eben sind. Und das nennt man Heiligung. Da kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Wir sind zu einem heiligen Leben berufen, weil wir durch die Gnade Gottes dazu befähigt wurden und sind. Nichts von dem, was Gott von uns will oder erwartet, müssen wir alleine tun oder schaffen. So ist die Heiligkeit eine Frucht der Gnade. Es ist der Heilige Geist, der uns leitet zu einem heiligen Leben und der uns sensibel macht. Fakt ist aber, was auch für andere Dinge im Leben gilt. Das schmeckt uns nicht so. Wir rutschen nicht einfach, leicht und locker in einen christusähnlichen Lebensstil hinein. Weil da gibt's so viele Widerstände. Das ist nicht so, dass wir einfach so wupp, aufgewacht, Jesus, ich nehme dich an und blub, ist alles klar und wir leben einfach so. Nein. Es hat etwas Aktives von unserer Seite her, nämlich, dass wir uns nicht den Begierden hingeben, denen wir früher gedient haben, sondern uns aktiv abwenden. Uns nicht den Haltungen überlassen, in denen wir früher gar nicht anders leben konnten. Dass wir Frieden suchen und ihm nachjagen, das ist anstrengend, ein christliches Leben zu führen. Wo man sagt, ich will Gott ähnlich sein, ich will nicht mehr so leben, wie es aus mir rauskäme vielleicht, ja. Ich will die Dinge tun, die Jesus getan hat, dass wir Frieden suchen. Dazu brauchen wir aber ein erweitertes Verständnis von Gnade. Und da bitte ich euch jetzt ganz genau zuzuhören. Denn oftmals haben wir eine unvollständige Vorstellung vom Evangelium, indem wir nur von der Vergebung hören und von dem himmlischen Erbe. Und versteht mich nicht falsch, das ist grundlegend. Grundlegend. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Wie wir schon gehört haben, sind wir durch das Evangelium auch von der Sünde befreit. Zu einem abgesonderten Leben befreit. Das nicht angepasst ist an die Kultur und den Zeitgeist. Bereit, dem Wort Gottes und seinen Weisungen zu dienen und zu folgen. Wir haben uns oftmals die Wahrheit nicht zu eigen gemacht, dass die Gnade uns befähigt, frei zu sein von Unreinheit in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserem Körper. Wir sind nicht mehr einfach Sklaven, sagt Paulus. Ja, jetzt bin ich Christ und jetzt bin ich derselbe Depp, wie ich immer war. Das ist nicht wahr. Wir sind nicht mehr dieselben. Wir sind auch nicht mehr dazu verdammt, dieselben Deppen zu bleiben, die wir immer waren. Also entschuldigt bitte den Ausdruck. Nein, ich meine, wir wissen, was ihr meint. Was, wo uns selber stinkt. Wie bin ich denn? Ich bin immer noch so zornig. Ich bin immer noch so hartherzig. Ich bin immer noch so richtend. Eigentlich geht es darum, und Gott fragt uns, warum wollt ihr länger auf dem Scheunenhof herumhängen und wie Hühner leben, obwohl ich euch dazu berufen habe, euch wie Adler aufzuschwingen zu einem außergewöhnlichen Leben. Und das sollen wir aktiv angehen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1, weil wir solche Verheißungen haben, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Heiligung vollenden bedeutet nichts anderes als Jesus nachahmen. Wenn wir wie Gott denken, wie Jesus reden und seinen Lebensstil nachahmen, werden wir nicht leben wie der Rest der Welt. Dann werden wir nicht getrieben von Begierden, sondern kreativ sein und innovativ sein und von Reinheit geprägt sein. Wir verbreiten durch unser Leben den Duft seiner Erkenntnis, wie Paulus sagt. Wovon sollen wir uns reinigen? Ich liste einfach mal kurz auf, was im Neuen Testament aufgelistet ist. Im Inneren geht es um Haltungen wie Bitterkeit, Neid, Eifersucht, Streit, Unversöhnlichkeit, Habsucht, Begierde. Und im Verhalten geht es um Stehlen, Lügen, Klatsch und Tratsch, Verleumdung, sexuelle Unzucht, also jede sexuelle Aktivität außerhalb der von Gott gegebenen Grenzen, Betrug, Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder auch guten Dingen, die zum Zentrum unseres Lebens werden. Jähzorn, Zerstörungswut. Heiligung ist möglich durch Gnade. Und Gnade ist die unverdiente Bevollmächtigung von Gott, die uns die Fähigkeit verleiht, zu tun, was die Wahrheit von uns verlangt, um die Frucht der Heiligkeit hervorzubringen. Wir sind zu einem heiligen Leben berufen, weil wir teuer erkauft sind, eine neue Natur haben und die Gnade uns dazu befähigt. Und zuletzt, wie können wir jetzt wachsen in der Heiligkeit? Ich lasse mich kurz beschreiben, was bei vielen zu Beginn des Glaubens, also wenn sie den Schritt auf Jesus hin wirklich wagen, vielleicht herauskommen aus einer christlichen Erziehung und trotzdem, wie ich habe gestern mit einem jungen Mann gesprochen, der hat gesagt, boah, ich war immer in der christlichen Familie und Gemeinde aufgewachsen, ich bin on, off, sozusagen. Es war nie, und jetzt, seit ein paar Wochen hat er gesagt, jetzt hat er mich. Ja, jetzt ist es passiert. Also jetzt hat er ja gesagt und jetzt irgendwie ist es eine Beziehung geworden. Sowas passiert, wenn wir uns also darauf einlassen. Wenn wir gerechtfertigt werden, also wenn wir verstanden haben, er hat meine Schuld getragen, ich bin gerecht gesprochen, ich muss nichts mehr beitragen, ich muss es nur annehmen, dann werden uns bestimmte Dinge als Sünde bewusst. Die Heiligung hat begonnen. Ja, meine moralische Auffassung ändert sich. Also zum Beispiel, mir ging es so, als ich Christ wurde, ich habe plötzlich Dinge zurückgebracht, die ich zu Hause hatte, die nicht mir gehörten. Die ich so mal mitgehen habe lassen aus der Bundeswehrzeit oder so. Ja. Oder ich bin zu einem alten Priester gegangen, der damals, keine Ahnung, ich war als Schüler und verrückt, ja, aber habe den ziemlich verletzt, glaube ich. Es kam mir hoch so. Und plötzlich, das war falsch. Also Dinge werden plötzlich bewusst und man muss aufräumen mit seinem Leben. Ja. Zweitens, unmittelbar nach unserer Hinwendung zu Jesus als Herrn und Retter haben wir vielleicht erlebt, dass es einfacher war, Versuchungen zu überwinden. Dass wir frei von einem Empfinden der Sünde wurden und befreit in Reinheit zu leben. Ja, es war für mich zum Beispiel gar kein Problem, als ich ganz junger Christ war, mich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Genau. Manche sagen, oh Gott, gehört das auch zu einem heiligen Leben. Ja, ich muss sagen, da muss ich heute Buße tun. Das Leben in der Rechtfertigung hat ein neues Verlangen nach Gerechtigkeit und Reinheit in uns wachgerufen. Ich wusste damals, ich möchte nicht mehr ohne Trauschein leben. Zum Beispiel. Ich kann mich nicht mehr betrinken. Ich will mich nicht mehr betrinken. Ich will nicht mehr mich in Rausch versetzen, weil das war ein Lebensstil, auch auf Freitag, Samstag, Fete irgendwie so. Es war plötzlich, will ich nicht mehr. Aber dann beginnen wir nach einigen Wochen, Monaten vielleicht zu kämpfen und Rückschläge zu erleiden. Alte Gewohnheiten brechen wieder durch. Und hier ist es wichtig, dass wir so die tiefe Beziehung zwischen Rechtfertigung und Heiligung verstehen. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Rechtfertigung bringt Frieden. Frieden mit Gott, sagt Paulus. Er nimmt uns an. Ich darf es einfach annehmen. Und die Heiligung bringt Freude und Freiheit. Jesus heißt, es ist uns gemacht zur Weisheit, zur Rechtfertigung, Heiligung und zur Erlösung. Und deswegen im Frieden zu bleiben. Ich möchte es euch so erklären, bis gestern auch erzählt bei so einem Talk. Irgendwann habe ich Surfen gelernt. Ja? Also wollte ich Surfen lernen. Meine Eltern, mein Papa hat gesurft und habe gesagt, boah, ich will das auch lernen. Und wenn man so Surfen lernt, wenn man auf dem Brett steht, ist erstmal die Frage, ob man überhaupt auf dem Brett stehen kann. Ja, man fällt immer wieder runter. Also jetzt meine ich Windsurfen, nicht die anderen, Windsurfen. Und rauf, runter, ja. Oh. Aber die Lehrer haben mich immer ermutigt, ja. Tommy, weitermachen. Zieh das Seil, das Segel hoch, batsch, wieder runtergefallen, ja, wieder von vorne, Knall aufs Bein, wehgetan, manchmal sogar auf den Kopf gefallen, ja, also deswegen. Auf jeden Fall, es war auf und ab, es war ein Lernen, ja, und aber irgendwann habe ich es gelernt. Irgendwann konnte ich es. Und die Surflehrer haben mir gesagt, nein, du musst so halten und gehe so in die Knie. Also mich immer auf die Fehler hingewiesen und dann wurde es irgendwann gut. Und der Heilige Geist ist wie so ein Surflehrer. Ja, du kannst auch deine Lehre nehmen oder ganz egal. Der Heilige Geist weist uns darauf hin, wenn Dinge nicht so laufen, wie er es für uns geplant hat. Und viele Christen verwechseln Überführung mit Verdammnis. Wenn der Heilige Geist uns auf etwas hinweist, dann möchte er uns helfen, ein heiliges Leben zu führen. Also Dinge loszulassen. Aber wir fühlen uns dann schlecht. Oh, bin ich schlecht. Oh, ich habe es immer noch nicht kapiert. Wie blöd. Und Gott mag mich nicht mehr und so. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir die Verbindung von Heiligung und Rechtfertigung nicht verstehen. Der Friede lenkt uns. Und wir brauchen einfach nur zu Jesus gehen und sagen, Herr, verzeih mir. Oder verzeih mir, mein Bruder, meine Schwester, mein Vater, keine Ahnung, wen mich wehgetan haben. Ich muss es einfach nur in Ordnung bringen. Einfach nur im Frieden bleiben. Und dann wachsen wir in der Heiligung. Und dann kommt Frieden und Freude in uns. Und dann werden wir auch überwinden. Get free, ja, wir machen das immer wieder zu zweit oder du kannst es allein machen oder mit jemand oder hier heute. Frag dich, welche Haltung, welches Verhalten möchtest du ablegen, weil Gott dich daran erinnert. Vielleicht heute, jetzt durch diese Predigt. Wo merkst du, oh Gott, da bin ich eigentlich nicht so Christusähnlich. Aber ich möchte reinwachsen. Darum geht's. Es ist ein Weg frei von Abhängigkeiten, frei von Gebundenheiten, frei von Unversöhnlichkeit. Jesus will uns weiterführen. Wir müssen nur mitmachen, uns führen lassen, uns nicht widerstreben und sagen, ich mache mein Ding, ich mache das so, wie ich will. Und ich bringe erst mein Leben in Ordnung, dann komme ich zu Jesus. Nee, lass uns gleich kommen, lass uns ihm erlauben, uns zu verändern. Und vielleicht bist du heute bereit, innerlich zum ersten Mal Jesus als deinen Herrn und Retter anzunehmen, ihn zu empfangen, dein Leben hinzugeben. Dann kannst du das machen, auch wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern und sagen, Jesus, das möchte ich. Ich möchte diesen Frieden mit dir und möchte ein neues Leben empfangen. Und wenn du das getan hast, dann komm hinterher, komm gern zu mir und wir sprechen über die nächsten Schritte des Glaubens. Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass du da bist und dass du uns in ein heiliges Leben führst. Es ist kein komisches Leben, sondern es ist ein erfülltes Leben, so wie du es dir gedacht hast. Danke, dass du deinen Geist in uns leben lässt und dass du uns lieb hast. Danke, dass wir schon heilig gemacht sind durch das, was du am Kreuz getan hast. Und Herr, hilf uns, die nächsten Schritte zu gehen in unserem Leben und dir immer ähnlicher zu werden. Amen.